Heute schneller Einstieg, kein Song zum Beginn. Außerdem, den wir etwas abgekürzt gerade gehört haben. Wir begrüßen im Studio Hanno Plass. Hanno, guten Tag.
Hallo Werner, grüß dich.
Moin. Ich weiß, wir haben schon mal zusammen eine Sendung gemacht, vor Jahren, glaube ich. Und zwar zu dem Londoner Antifaschisten, meine ich. Das, wie heißt er? Namen habe ich vergessen. Darüber hast du über seine Biografie und sein Leben publiziert in einer zweistündigen Sendung.
Arno Pauker.
Arno Pauker, genau. Also es ist lange her, dass wir zusammen im Studio gesessen haben. Die Jahre hast du verbracht mit einem voluminösen Buch, was du veröffentlicht hast, insgesamt irgendwie so 500 und mehr, nämlich 53 Seiten. Und dieses Buch zwischen Antisemitismus und Apartheid, Jüdinnen und Juden in Südafrika 1948 bis 1990, erschienen im Verbrecherverlag, liegt jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, vor.
Ungefähr,
ja. Ungefähr. Und das ist deine Dissertation.
Das ist die überarbeitete Fassung der Dissertation, die etwas entschlackt und präzisiert wurde, was dem Lesefluss hoffentlich zuträglich ist.
Ja, das Buch kann man wirklich lesen, ganz lesen. Erfordert eine gewisse Disziplin, würde ich sagen, und eine gewisse Verbundenheit mit dem Thema, um dran zu bleiben. Wie bist du konfrontiert gewesen, dazu gekommen? Das liegt ja erst einmal ein bisschen weiter weg. Sowohl die Betrachtung, die Auseinandersetzung mit linken Juden und Jüdinnen und deren politischer Werdegang und Südafrika. Das liegt nicht unbedingt nahe, wenn auch mir sozusagen eine Beschäftigung mit diesem Thema. Und gleichzeitig beinhaltet meine Frage natürlich auch, wie wecken wir das Interesse, sich mit diesem Thema dann auch so tiefgehend zu beschäftigen?
Der erste Einstieg in das Thema ist wirklich ganz profan. Ich habe in Hamburg am Institut für die Geschichte der deutschen Juden gearbeitet und die damalige Direktorin Stefanie Schüler-Springorum hat meine Studien befördert. Und wir waren uns, wenn ich das so sagen darf, doch irgendwie ein bisschen einig. Ich hatte Interesse zu promovieren und sie hatte Interesse, mit mir einen akademischen Weg weiterzugehen. Und nachdem relativ kurzfristig ich es nicht geschafft habe, also einen Promotionsentwurf von meinem Thema, das mir vorgeschwebt ist, zu entwerfen, der irgendeine Reife hatte, kam sie an und hat gesagt, hör mal zu, mir ist was aufgefallen vor Jahren, das beschäftigt mich lange, hättest du nicht Interesse daran? Und zwar die Frage, warum es so ist, dass unter den weißen Apartheidsgegnern ziemlich viele Juden zu sein scheinen. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass mein biografischer, meine Lebensspanne weitaus geringer ist als ihre. Somit die Frage von Apartheid, Anti-Apartheid mich nicht wirklich betroffen hat. Als 1980er Jahrgang, das ist an mir vorbeigezogen. Das ist der ursprüngliche Grund gewesen. Und dann habe ich so ein bisschen gehadert damit. Habe gesagt, ach, ist das mein Thema oder nicht? Und ja, ich mache das jetzt, weil ich finde Stefanie super. Und habe dann am 8. Mai 2011 das erste Interview dazu geführt. Ich habe ein bisschen gelesen und dann habe ich den Genossen Dennis Goldberg getroffen.
Das war das erste Interview?
Das war das allererste,
wow,
Interview hier in Hamburg, wo er auf Lesereise Entschuldigung, Lesereise war. Und er hat mich letztlich davon überzeugt, dass es ein lohnenswertes Thema ist. Zum einen, weil es meine Erfahrung sehr bereichern wird, weil wenn alle nur ein 10% ihm ähnlich sind, die ich treffen könnte, sind es alles ganz wunderbare und fantastische Menschen. Das ist sehr toll. Er hat mich auch sehr direkt eingenordet, darauf, worauf ich vielleicht zu achten hätte und worauf ich gucken könnte. Und ab da habe ich das, die Frage und die Suche nach den Gründen, warum so viele südafrikanische Juden am Befreiungskampf beteiligt gewesen sind, sehr intensiv und mit großer Herzenslust verfolgt.
Schon gabelt sich meine Fragestrecke in zwei Wege und ich überlege gerade, welchen von beiden ich jetzt angehe. Denn schon die Nennung des Namens Dennis Goldberg würde sozusagen eine Richtung vorgeben. Aber vielleicht sollten wir in Anbetracht dessen, dass tatsächlich, fällt mir auf, wenn du das erzählst, viele Generationen schon gar nicht mehr so richtig was anfangen können mit dem Begriff der Apartheid. Diese spezifische kolonialisatorische Situation Südafrikas als erstes in den Blick nehmen.
Ich finde, man könnte zwei Sachen sagen, um Apartheid relativ, finde ich, klar einzugrenzen. Dass es eine Form rechtlichen Ausschlusses und der rechtlichen Diskriminierung ist von der schwarzen Mehrheitsbevölkerung in einem Land Südafrika, wo die Mehrheit der Industrie, der Landwirtschaft von Weißen beherrscht gewesen ist, die zu ihrem Profit schwarze Arbeitskraft ausgebeutet haben,
In
verschiedene.
sklavenähnlichen Verhältnissen sogar.
Kann man unbestreitbar. Und Apartheid ein Legitimationssystem dafür ist, das 1948 als Kampfbegriff eingeführt wurde von den burischen Weißen, von der National Party. Und der im Laufe der 40 Jahre Apartheidsherrschaft halt immer wieder elaboriert und ausgebaut wurde. Aber es sind verschiedene Aspekte, aber der zentrale Aspekt ist, dass es um die Ausbeutung schwarzer Arbeitskraft geht für vor allen Dingen Minenarbeit, Feldarbeit, Landarbeit, und die weiße herrschende Klasse als Kapitalistenklasse obendrauf setzt.
Du nennst das Jahr 1948. Südafrika war eine Siedlerkolonie, durch sowohl englischstämmige als auch burische, also ursprünglich so eher holländische Siedler besetzt, mit einer Tradition 1700 irgendwas, glaube ich, dass die Weißen dort anfingen und dann eben auch ja, den Raum der dort heimischen Bevölkerung immer weiter eingeengt haben und letztendlich also ein ökonomisches Regime der Ausbeutung dieser Menschen errichtet haben. 1948 trotzdem eine scharfe Wendung vielleicht nicht, aber Zuspitzung, als die National Party, die Burenpartei, die Mehrheit der weißen Stimmen errungen hat. Diese Partei hatte sich offen sympathisierend auch mit dem Hitler-Nationalsozialismus beschäftigt. Beschäftigt ist auch ein beschönigendes Wort, also auf die Seite gestellt gegen die englischstämmige, gegen den englischstämmigen Teil mit einer nationalistischen Kampagne auch verbunden. Und die Konstellation ist ja die, dass die Anti-Hitler-Koalition weltweit, ich weiß gar nicht wie viele Staaten, über 30 Staaten, glaube ich, gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben. Das war in Südafrika, wie sich dann 1948 bei der Wahl zeigte, nicht mehrheitsfähig unter der weißen Bevölkerung Südafrikas. Das war an deinem Buch für mich auch nochmal ganz gut, da genauer noch in diese Auseinandersetzungsphase, weil bis dahin kannte ich sie nur so aus ein paar Schlagsätzen, Schlagwörtern, dass das eine erhebliche innere Auseinandersetzung war. Verbunden auch damit, dass sie Anti-Apartheidskräfte in dieser Zeit auch sich neu zu orientieren hatten. Also ich erinnere jetzt aus dem Studium deines Buches die Situation, dass die Anti-Apartheidskräfte dann auch erstmal eine Phase der Orientierung durchlaufen mussten. Zum Beispiel auch die wirklich relevante Rolle der Kommunistischen Partei neu ausgehandelt werden musste und die Partei, um einem Verbot zuvorzukommen, aber auch in inneren Auseinandersetzungen, dann erst einmal ihre Existenz aufgegeben hatte, um sich im Untergrund neu zu konstituieren. Richtig soweit?
Du hast einen Zeitraum von ungefähr 20 Jahren in 2 Minuten komprimiert.
Stolze Leistung.
Die Konfliktlinien sind natürlich, also die sind alle richtig benannt, aber ich würde die nochmal andersrum ein bisschen aufschlüsseln, weil 1948 zwar das wahlpolitisch entscheidende Jahr gewesen ist, wo die National Party, die buchisch dominierte National Party an die Macht gekommen ist. Du hast ja aber vorher in Südafrika schon Segregation gehabt, du hast rechtliche Diskriminierung der Bevölkerungsgruppen gehabt. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, wir sollten uns vor Augen führen, dass Südafrika ein multiethnisches Land ist. Es geht nicht nur um die Frage von Schwarz gegen Weiß. Du hast indische Südafrikaner, du hast Colored da drinne, als auch originär südafrikanische Bevölkerungsgruppe. Du hast eben die dominierende Frage, wer zu welcher Gruppe gehört und welchen Diskriminierungsrang du hast. Das zieht sich bis heute durch. Das finde ich ist immer wichtig für das Verständnis, nochmal beim europäischen Blick auf Südafrika voranzustellen. Das andere ist die Frage der südafrikanischen Nation, wer sie eigentlich konstituiert, die durch die weiße Kolonisierungsbewegung, die erst am Kap war und dann sich im 18. Jahrhundert bis an den ein bisschen weiter in den Norden, in Transvaal und so ausgeweitet hat, sind eben von dir genau die richtigen benannten großen Gruppen der englischen Einwanderer und der burischen Einwanderer, die auch eine Art von ethnischem Exklusivitätsbewusstsein behalten haben. Auch wenn sie Weiße gewesen sind unter dem Regenbogen oder dem Bogen von Weiße, waren sie auf jeden Fall sehr unterschiedlich, auch in der politischen Orientierung durchaus anders gerichtet. Ganz blöde, wenn man das, oder ganz einfach gesagt, waren die kalvinistischen, niederländischstämmigen, weißen Südafrikaner eher republikanisch gesonnen, während die englischen, liberalen Kräfte sehr monarchistisch und pro-englisch gewesen sind. Mhm. Wo man aus, also, was zu gewissen Verwirrungen eventuell erstmal führen könnte. Aber ganz klar war das Nicht-Weiße, wer auch immer das sein mag, das sind alles diese rassistischen Definitionen und rassistischen Normierungen, die immer die ganze Zeit im Hintergrund laufen, wer wie wozu gehört. Aber die beiden, für beide weiße Gruppen ist es klar, dass Schwarze auf jeden Fall nicht dazugehören. Du hast verschiedene Einwanderungsbewegungen und auch du hast eine chinesische Gruppe, die als Arbeitskräfte ins Land geholt wurden. Du hast Inder, die von Indien als Teil des britischen Empire ja nach Südafrika geholt wurden und Teil dieser ethnischen Landschaft des Landes geworden ist, ohne die Frage des Nationalen zu berühren, ohne Bürgerrechte zu haben. Aber du hast auch, und das ist der Bogen zu meinem Buch, eine jüdische Einwanderung in 2 Phasen, zuerst Mitte des 19. Jahrhunderts, 1850, 1860 sind es vor allen Dingen sehr etablierte deutsche und britische Juden, die mit viel Geld als Minenunternehmer einwandern und du hast Ende des Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts halt eine Art von Ausläufer der großen osteuropäischen Auswanderungsbewegung, die eben nicht nach Amerika geht oder nicht nach England geht, sondern quasi abgelenkt wird nach Südafrika. Da hast du einen sehr großen Teil litauischer Einwanderer. Und diese 3 Gruppen, etabliertes, religiös, reformorientiertes, bürgerliches Judentum, proletarisch geprägtes, bundistisches, linkes, also sozialistisches Judentum aus Litauen und religiös-orthodoxes Judentum eben auch aus Litauen. Das sind so die drei großen jüdischen Einflussströme, mhm, die diese jüdische Gemeinschaft erstmal von der auf der Personenebene her konstruiert. Und für die jüdische Gemeinde, für die Notablen, wie die respektable Gemeinden aufgebaut haben und immer am Rand der weißen Gruppe standen, für die war es wichtig, einen relativ bürgerlichen Konsens herzustellen. Also die ganzen negativen Seiten von Spelunkenbetreibern, von Frauen- und Mädchenhandel, von Prostitution, von jüdischen Verbrechern, von jüdischen Kommunisten klein und am Rand zu halten. Und auch die zu religiösen auch klein und am Rand zu halten. Das ist ein relativ eben britisch-deutsch-liberal geprägtes bürgerliches Judentum in der Fassade erstmal gibt als Repräsentanzorgan. Das ist so zu der ethnischen Gemengelage, die weiße Gruppe betreffen. Das zu sagen, dass mein Buch fokussiert sich auf diese jüdische Gruppe und die jüdischen Kommunisten daraus und in die Konfliktverhältnisse. So, also Konfliktverhältnis 1, was du sagst, 1948, nach dem Zweiten Weltkrieg, dem ist vorausgegangen, eine scharfe Spaltung der weißen Bevölkerung in Englisch, also im Zweiten Weltkrieg, in englisch orientierte, dem britischen Empire zugewandte Weiße, die auch am Krieg sich beteiligt haben, und antibritische, pro-deutsche Kräfte, die sich nicht am Krieg beteiligt haben, zum Teil als Kriegsverbrecher, Kollaborateure interniert gewesen sind, unter anderem aber auch jüdische Trotzkisten, weil sie den Krieg abgelehnt haben, ebenfalls interniert gewesen sind zeitweilig. Und diese Konfliktlage führt zum Beispiel dazu, dass du keinen verpflichtenden Dienst an der Waffe hast, sondern einen Freiwilligendienst. Weiße können sich freiwillig in die britische Armee melden, wo Jan Smuts, der große Kriegsherr, der zeitweilig im Kriegskabinett in England sitzt, federführend ist. Und sie werden Teil der britischen 8. Armee in Nordafrika. Mhm. Und dort eingesetzt, und die Weißen dürfen Waffen tragen. Die Colored, die Indischen und die schwarzen südafrikanischen Soldaten natürlich nicht.
Ja.
Das, die Erfahrung aber in der Armee, sich freiwillig gemeldet zu haben zum Kriegsdienst gegen die Faschisten, war für viele der von mir, der lange Jahre aktiven jüdischen Aktivisten, eins der Initiationsmomente. Eine wichtige persönliche Erfahrung oder auch in der Jugendzeit aufgewachsen zu sein und dort einen sehr starken Antifaschismus im Elternhaus und auch in den politischen Organisationen, vor allem kommunistische Partei, trotzkistische Organisationen mitbekommen zu haben. Hm. 1948 dann hast du bricht diese Kriegskonstellation auf. Es gibt eine Änderung in den ökonomischen Verhältnissen. Es gibt der Krieg und die Ausdehnung der kriegswichtigen Industrien, der Ökonomie, die nicht nur Minenindustrie ist, sondern dann auch sekundäre verarbeitende Industrie, hatte zur Folge, dass ein großes schwarzes städtisches Proletariat wirklich geschaffen worden ist, was die Konflikt- und die Kräfteverhältnisse zugunsten der Frage von rechtlicher Gleichstellung verändert hat. Ich versuche den Faden nochmal zu spinnen, dass nach 1945 in dieser Situation, wo das Versprechen an die weiße Gruppe Wohlstand und Beteiligung gewesen ist, der Anti-Hitler-Gedanke zerbricht. Also dass es nicht möglich ist, antifaschistische Kräfte so weit zu mobilisieren, dass sie diesen weißen Konsens, dass der weiße Wohlstand auf der Ausbeutung schwarzer Arbeitskraft beruht, gebrochen werden kann. Auch wenn du hast 500.000 Leute auf der Straße als Protest gegen die National Party, aber die sind sehr schnell da drin, sehr repressive, letztlich anti-linke, antikommunistische Gesetzgebung einzuführen, woraufhin sich dann ganz richtig die kommunistische Partei nach internen Streitigkeiten 1950 auflöst. Mhm. Um ein Verbot und die Verhaftung der Kader zu umgehen.
Okay, dann gehen wir nochmal zu dem Punkt zurück. Du nennst die verschiedenen Einwanderungsbewegungen auch jüdischer Menschen. Mir ist beim Lesen des Buches nochmal deutlich geworden, dass ein großer Teil der Jüdinnen und Juden, die aus Osteuropa gekommen sind, im Zuge der Verfolgung von Juden und Jüdinnen in Osteuropa gekommen sind. Auf der Flucht quasi. Es gab zu der Zeit die großen Pogrome in den zaristischen Gebieten und damit einsetzend eine größere Fluchtbewegung. Hier in der deutschen Literatur kennen wir das als zum Beispiel aus dem Scheunenviertel in Berlin. Und ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch deutlich wird. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gab es ja auch noch mal eine größere Fluchtbewegung aus Osteuropa. Ob das dann auch sich nach Südafrika entwickelt hat, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, die Familien, das sind ja dann eher proletarische Juden und Jüdinnen, die Familien auf eine Weise schon politisiert. Also es gab den Bund und andere politische Organisationen, in denen Juden und Jüdinnen auch sehr stark repräsentiert waren. Und in diesen Familien, die dann in Südafrika landen, brechen Generationenkonflikte auf, wenn ich das deinem Buch richtig entnehme. Die Jüngeren wollen diese politische Tradition aus dem konkreten eigenen Erleben her sozusagen für sich auch in Anspruch nehmen, während die Älteren, die Elterngeneration sich zunehmend etablierte in Südafrika.
Ja, das ist ganz richtig. Auch proletarisierte jüdische Einwanderer hatten die Möglichkeit, weil sie als weiß galten und als weiß kategorisiert wurden. Nebensatz, auch das war umstritten, das war Teil einer politischen Auseinandersetzung in Südafrika. Sind Juden weiße oder nicht? Sind Ostjuden weiße oder nicht? Ganz ähnlich, die Diskussion gab es damals in der Weimarer Republik, die gab es im Kaiserreich genauso. Aber weil die weil die jüdischen Einwanderer nach Südafrika als weiß galten, hatten sie die Möglichkeit von diesem, das bundistische Proletariat war ja ein kleines Handwerkertum, aber eben auf der Ebene weiter aufzusteigen und Geschäfte zu machen. Also vor allen Dingen der sogenannte Rag Trade, also fahrender Vertreter und Reisehandel, war sehr bezeichnend für lange Jahre. Als das war gerade der jüdische Warenvertreter, der bei dir an der Farm klingelt und dir irgendwelche Sachen verhökert, die du brauchst oder eben auch nicht brauchst, die er auf jeden Fall loswerden möchte. Also das sind Figuren, die eine gewisse Stereotypie mit sich tragen, aber die es durchaus immer wieder gegeben hat, aber die vor allem, die für die erste Generation treffen, die arbeiten sich wirklich hoch und haben die Möglichkeit, weil sie eben nicht diskriminiert, nicht ökonomisch und nicht rechtlich diskriminiert werden unbedingt, auch wenn sie keine Bürgerrechte haben. Und die jüngere Generation ist südafrikanisch. Sie genießt die Bildungsprivilegien, was ja ein ganz starkes Moment der Apartheid gewesen ist, über Bildungsprivilegien, ökonomischen Zugang zu regeln. Sie sind oftmals ausgebildet, sie haben studiert, sie waren zum Teil eben in der Armee oder ihre Eltern waren halt linksorientiert und in der kommunistischen Partei drin beteiligt. Nur wenn du aus diesem, sagen wir mal so, bundistisch geprägten oder sozialistisch geprägten Einwanderermilieu kommst, hast du oft eine Exilerfahrung hinter dir oder die Eltern haben eine Exilerfahrung hinter sich, eine Form der Entfremdung, der Entwurzelung. Sie haben ihr altes Heim verloren, leben in einer Art von Reminiszenz an die Vergangenheit, in ihrer Gruppe zusammen und finden nicht das Moment, was die junge Generation betrifft, nämlich eine Art der Übersetzung ihrer sozialistischen Überzeugungen in ihre Gegenwart, in die konkreten Verhältnisse in Südafrika, wo sie nicht diskriminiert sind, wo sie keine Pogrome fürchten müssen, wo sie schief angeguckt werden, wo es Antisemitismus, also antisemitische Einstellungen gibt, wo es dann in den 30er Jahren mit dem burischen Nationalismus auch Antisemitismus gibt, eine militant antisemitische Bewegung. Aber vergleichbar mit dem Zarenreich ist es halt nicht. So, mhm. Und die junge Generation nimmt diese Gedanken auf. Also viele von ihnen kommen aus sogenannten, aus roten Familien und suchen aber eine Antwort auf die sozialistischen Fragen und die sozialistischen Theoreme oder Einstellungen zu bekommen, die ihre Eltern ihnen mitgeben oder über die sie reden, über die Onkel reden, über die Tanten reden, die einen ganz großen kulturellen Bereich abdecken, aber die eben das Zahnreich betreffen, nicht Südafrika. Hier hast du trotzdem dann auch unter den sozialistischen jüdischen Einwanderern veritable rassistische Einstellungen rauf und runter.
Ja.
Und das können diese jungen Leute halt nicht tragen, weil das ihre Lebenssituation nicht abbildet und auch ihre Überzeugungen nicht transferieren kann. Es muss eine südafrikanische Antwort geben, auch auf Rassismus. Und der betrifft eben Juden erstmal nicht in der gleichen Art und Weise wie schwarze, colored oder indische Südafrikaner.
Da stellt sich die Frage, diese jüngeren Leute sind ausgestattet mit einem Gerechtigkeitsgefühl vielleicht, das ist eine Interpretation von mir, als Juden und Jüdinnen diskriminiert. Der Antisemitismus, der wirkt ja auf vielen Ebenen, auch psychologisch mit der Zuschreibung, du bist anders. Und von daher ist vielleicht schon eine Grundkonstitution vorhanden, eine Offenheit für ein solidarisches Verhalten und Denken.
Ich habe eben gesagt, dass der Antisemitismus im Juden nicht so betroffen hat wie der Rassismus, die Schwarzen, was stimmt, was zum anderen aber du auch recht hast, dass es eben diesen militanten Antisemitismus der 30er und 40er Jahre gegeben hat, was dazu geführt hat, dass diese Aktivistengeneration, also die jüngeren Leute, von denen wir sprechen, die jetzt auch alle mindestens im Rentenalter sind oder älter sind als unsere Großeltern, dass sie alle antisemitische Erfahrungen machen, antisemitische Anfeindungen, antisemitische Angriffe machen und einer faschistischen, antisemitischen Bewegung gegenüberstehen. Mhm. Und ihr Leben lang, also jeder konnte, ich habe das viele Interviews geführt und viel mit denen gesprochen, viele haben Biografien geschrieben und jeder konnte mindestens einen Vorfall berichten oder hat ihn aufgenommen in die Biografie, wo sie als Juden gekennzeichnet, als Juden ausgegrenzt, als Juden stigmatisiert gewesen sind. Somit, und das schließt den Bogen zu dem, was ich eben sagte mit der Frage, wer zur Nation gehört. Es war eine Frage, gehören Juden zur weißen Gruppe oder nicht? Sind Juden weiße oder nicht? Dürfen sie die gleichen Rechte haben oder nicht? Was in 20er, 30er, 40er Jahre umstritten, innerhalb der weißen Gruppe, die Nation und alle Institutionen überhaupt gestellt haben. Dabei gesagt, dass Colored dürften eingeschränkte Rechte haben, Inder auch eingeschränkt, Schwarze auf gar keinen Fall. Das war sowieso erstmal für die weiße Gruppe klar. Aber umstritten war die Frage, ob Juden dazugehören oder nicht. Und das zieht sich als Streitpunkt auch eben durch die Leben der Aktivisten und wirft sie zurück auf die Frage, wer bin ich und wo gehöre ich hin? Ja. Und die Antwort ist nicht, ich gehöre nicht in die weiße Gruppe, die mich anfeindet und die mich eigentlich wahrscheinlich gar nicht dabei haben will, um das mal etwas naiv zu sagen. Und somit eine gewisse Form der Sympathisierung mit den anderen Ausgegrenzten ermöglicht. Nebensatz, das trifft für die linken Aktivisten und die liberalen Aktivisten zu, dass für die Mehrheit auch der jüdischen Südafrikaner trifft es nur sehr eingeschränkt und nur partiell zu.
Das ist auch in deinem Buch ganz gut zu lesen, dass es auch innerhalb der jüdischen Community sowas wie generationelle und soziale Konflikte an diesen Punkten gegeben hat. Also sie bildeten, obwohl sie als Gruppe stark gewesen sind, zahlenmäßig stark gewesen sind im Anti-Apartheidskampf, bildeten sie dennoch eine Minderheit innerhalb der jüdischen Community.
Ja, es ging so weit, dass sie eigentlich exkommuniziert wurden. Es wurde in den späten 50er Jahren hat der Apartheid-Staat die Repressionsschraube gegen Linke sehr angezogen. Es gab ein paar legale Oppositionsorganisationen, denen auch eben diese jüdischen Aktivisten, viele eben in der verdeckten kommunistischen Partei aktiv, sich engagiert haben. Und als der Apartheid-Staat die Repressionsschraube Anzug, Ausnahmezustand verhängt hat und sehr repressiv vorgegangen ist gegen die Befreiungsbewegung, reagierte das jüdische Establishment letztlich damit zu sagen, diese jüdischen Linken, die in Opposition sind zu diesem wunderbaren System, das uns all diese Freiheiten gibt und uns von den Früchten fremder Arbeit kosten lässt, die sind gar keine Juden, die gehen gar nicht in die Synagoge. Überspitzt gesagt, es gab Akte individueller Solidarität, wo einzelne Synagogengemeinden Unterstützung den Aktivisten, die zum Teil verfolgt waren oder zeitweise im Untergrund waren, haben zukommen lassen. Es gab auch zum Teil Rabbiner, die sehr, also es gab wenige, aber es gab Rabbiner, die sehr ausgesprochen waren gegen die Apartheid, die aber auf der kommunalen Ebene großen Widerstand zu erdulden hatten. Das heißt, die Frage, wie man sich dem Apartheidstaat gegenüber zu verhalten hat, inwiefern man die Gesetze anerkennt, an welche Grenzen man geht, betraf die Gemeinschaft als Ganze. In ihrer Mehrheit hat sie sich für einen gewissen Konformismus, für einen Konformismus entschieden. Weite Teile haben eher die liberale Partei gewählt, sagt man, die die einzige legale Oppositionspartei gewesen ist, die aber natürlich nie so weit ging, das allgemeine gleiche Wahlrecht zu fordern. Das war ein No-Go. Es gab nur qualifiziertes Wahlrecht, und Schwarze waren eh ausgeschlossen. Das war, sonst wärst du unter die repressive Gesetzgebung in Südafrika gefallen, hättest gar nicht agieren können. Zudem ist es wahrscheinlich, denke ich, vermutlich halt eben auch, es gab rassistische Vorstellungen, das war einfach klar, und das war so ein liberales, bürgerliches Bild von Demokratie, was da auch gelebt wurde. Aber Juden, sagte man, neigten zu dieser Gruppe. Es gab, wie sagt man, Wohltätigkeit, es gab Charity, es gab Schulen, es gab Unterstützungsprogramme, Essensprogramme, Bildungsprogramme für die jeglicher Rechte und Möglichkeiten beraubten schwarzen Bevölkerung. So, und es gab diese jüdischen radikalen Aktivisten, die den Schulterschluss gesucht haben, und das ist der Unterschied. Sie haben den Schulterschluss gesucht mit den nicht-weißen Befreiungsorganisationen, weil sie gesagt haben, dass nur dort eine Zukunft für Südafrika sein kann, nur eine Zukunft für sich innerhalb der südafrikanischen Nation und nur eine Zukunft für sich mit ihren Freunden und Genossen zusammen, dass sie die Exklusivität eben nicht tragen. Das ist der entscheidende Bruch, der in den Mitte der 50er Jahre zur Trennung der liberalen und der radikalen Organisationen führt. Die Radikalen gehen mit dem ANC zusammen in den Untergrund, sie gehen mit dem ANC zusammen ins Exil und sie gehen mit dem ANC in den Befreiungskampf.
Du hast jetzt das Zauberwort, diese drei Buchstaben genannt, der ANC, African National Congress. Schauen wir uns die Geschichte des ANC an. Das war ja auch kein Selbstläufer, dass die Gruppe um Nelson Mandela die Führung des ANC übernommen hat. Vielleicht kannst du die Entwicklung kurz zusammenfassend darstellen.
Der ANC ist eine,
Darf ich
ja,
ganz kurz noch
natürlich.
bevor, Entschuldigung. Für mich taucht immer wieder diese historische Bruchstelle der Wahl 1948 auf. Vielleicht kann man um die herum die Erzählung stricken.
1948 ist meines Erachtens ein entscheidendes Jahr auch für den ANC, deswegen, weil die Jugendliga, die ANC Youth League, unter der Führung von Walter Sisulu und Nelson Mandela sich anschickt, radikalere Methoden in der Frage von rechtlicher Gleichstellung einzuführen oder innerhalb der Organisation zu fordern, als der ANC, der, nagel mich nicht drauf fest, aber 1912, glaube ich, gegründet wurde. Also gut 100 plus Jahre jetzt alt ist, so rum. Der eben auch eine bürgerlich geprägte Organisation gewesen ist, mit den dazugehörigen internen Widersprüchen zwischen Radikalen und Bürgerlichen. Es gab Fraktionierung und so weiter und so fort. Auch die Frage immer des richtigen Vorgehens gegenüber den staatlichen Autoritäten. Und 48 kommt die Entscheidung, oder kommt die Entscheidung, ein gewisser Bruch der ANC-Jugendliga, zu sagen, wir brauchen radikalere Methoden und es gibt eine Annäherung und das ist diese Schlüsselstellung der ANC und von ANC-Mitgliedern, Mitgliedern des indischen Kongresses, Mitglieder des Colored People's Kongresses, also jede ethnische Gruppe hatte einen Kongress zur kommunistischen Partei. Einige waren Jugendmitglieder, als die KP legal gewesen ist, vor 48. Einige waren danach eben auch, einige führende Kader des ANC, waren auch Mitglieder der Kommunistischen Partei im Untergrund. Und der ANC war nach den Verboten der anderen Kongresse und auch dem Verbot des ANC 1960 nach dem Massaker von Sharpeville, ist er angefangen ins Exil, ins Ausland zu gehen und ist die einzige Organisation, die als öffentlich wahrnehmbare Exilorganisation des südafrikanischen Befreiungskampfes fortan existierte, hat er überdauert. Was die Frage stellte, was ist mit den anderen Kongressen eigentlich? Es gab auch, und das war nach dem Verbot der Kommunistischen Partei, einen weißen Kongress, Congress of Democrats, den demokratischen Kongress, der letztlich eine weiße Organisation innerhalb dieser Kongressstruktur sein sollte. Darunter war die Kommunistische Partei immer als vermittelnde Schlüsselinstitution, wo führende Mitglieder aus allen Kongressen Mitglied gewesen sind. Der ANC im Exil ist die einzige Organisation, die noch Bestand hat, alle anderen zerbrechen und die Kommunistische Partei existiert weiter, aber im Untergrund. Und somit muss der ANC seinen Kurs ändern und von einer ethnisch exklusiven schwarzen Organisation öffnet er dann 1968 in der Entscheidung von Morogoro seine Mitgliederebene für alle Südafrikaner, eben auch Weiße. Und diese Entscheidung wurde vorbereitet von der Kommunistischen Partei, weil sie vollkommen klar gewesen ist, dass man diese Kongressstruktur der ethnischen Exklusivität nicht fortführen, weil man nicht die Stärke hat. Und zugleich ist diese Doppelexistenz von ANC auch im Exil, vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent gegeben hat, und die Kommunistische Partei, die in London saß und zentral war für die Vermittlung der aller für den ANC lebenswichtigen Ressourcen nach Moskau. Die Sowjetunion hat alle Mittel zur Verfügung gestellt, um den Befreiungskampf Südafrikas fortbestehen zu lassen. Sie hat jegliche Operationen und auch die Institution überhaupt des ANC und der Kommunistischen Partei im Exil finanziert. Dafür war die Kommunistische Partei existenziell. Und sehr wichtig, diese Kontakte auch für den ANC zu vermitteln. Das heißt, in der Phase des Exils gab es durchaus eine Linkswende, sagen wir, innerhalb des ANCs, auch in der öffentlichen Positionierung, auch aufgrund der Unterstützung, der kompromisslosen, der vorbehaltslosen und der andauernden Unterstützung der Sowjetunion für den südafrikanischen Befreiungskampf. Da eingehakt, es gab natürlich auch andere schwarze Organisationen, die einen anti-weißen Rassismus hatten als Programm, die afrikanistisch orientiert waren, die aber sehr schnell vom ANC ausgeschlossen worden sind, die keine Dominanz erhalten konnten und außerhalb der Organe der Befreiungsorganisationen gehalten wurden. Weil auch hier und als Konzept einer gemeinsamen multiethnischen Nation jegliche Form der Exklusivität keinen Bestand haben konnte. Das war die Politik der Kommunistischen Partei und das war die Politik des ANC. In einem gewissen Sinne 1:1 übertragen.
Vielleicht da ganz kurz, ohne das jetzt größer auszuwälzen, was ist mit der Black Consciousness-Bewegung nach 1975?
Mitglieder wird in der KP sehr kontrovers diskutiert. Einige schwarze und indische Kommunisten sind dem sehr aufgeschlossen gegenüber, andere sind sehr skeptisch, ob es eben nicht eine Art Revival der afrikanistischen Exklusivität ist, die letztlich ja zu einer Form der Bereinigung der Bevölkerung eventuell geführt hätte. Also die Frage, ob ethnische Minderheiten dann noch einen rechtlichen Status, Aufenthaltsstatus haben, auch wenn sie seit Generationen in Südafrika leben, ist fraglich gewesen. Also man hat das mit Zurückhaltung betrachtet. In Südafrika war es eine andere Nummer. Da musste man, da war Black Consciousness sehr stark und wurde auch von den anderen, also den indischen Kommunisten in Südafrika, den weißen Kommunisten und den Colored Kommunisten in Südafrika und Aktivisten, um das mal ein bisschen breiter zu machen, durchaus positiv aufgenommen, hat durchaus zusammen gearbeitet, vor allen Dingen dann in den späten 70ern, frühen 80er Jahren, während des Ausnahmezustands der 80er Jahre und der United Democratic Front.
Ich frage auch deswegen, weil es für mich in diesem, also ich kann zwischendurch immer wieder nur empfehlen, dieses Buch zu lesen, Hanno Plass zwischen Antisemitismus und Apartheid. Für mich faszinierend ist nicht nur aus diesem Buch heraus, was für Gräben überbrückt worden sind innerhalb dieser Widerstandsbewegung, innerhalb von Südafrika, für unglaubliche Gräben überbrückt worden sind durch kluges und klügstes Agieren der unterschiedlichen politischen Kräfte, der unterschiedlichen auch Menschen, der Charaktere, die diesen Kampf geführt und geformt haben. Damit würde ich auch gleich nochmal zurückkommen, historisch auf diesen Moment. Du hast ihn genannt mit der Morogoro-Konferenz, aber das ist ja auch nicht sozusagen vom Himmel gefallen, sondern im Untergrund lange vorbereitet gewesen. Sagen wir so, Menschen wie Dennis Goldberg, Sisulu Mandela, die finden ja jenseits irgendeiner taktischen politischen Überlegung, finden die ja menschlich zueinander. Und da kommen wir zu dem Punkt, dein Buch stützt sich ganz wesentlich auf biografische Erzählungen. Auf Seite 33 nochmal von der Methode her ausgeführt, warum und wieso und mit welchen Erweiterungen und Einschränkungen. Da kommen wir zu dem Punkt, was hast du in deinen Gesprächen und in dem, was du studiert und gelesen hast, festgestellt, was sag ich mal, Überwinden jeglichen Ressentiments der einen zu den anderen anbetrifft und die, mir scheint ja oft auch enge menschliche Verbindung dann zum Ergebnis gehabt hat.
Ein Punkt, der es alle zusammengebracht hat, war die staatliche Repression. Und aufgrund der Zusammenarbeit vor allen Dingen der Hauptprotagonisten seit den späten 40er Jahren, zuerst in Kampagnen, zuerst über Komiteesitzungen, sind sie aneinander gewachsen, zueinander gewachsen. Und es gibt das Moment, wo diese zum Teil auch sehr jungen Leute Freundschaften schließen, ein Milieu anfangen zu bilden, man sich wechselseitig trifft, besucht, gemeinsame Freizeitaktivitäten, sofern sie erlaubt sind, unternimmt und zum Teil auch eben über diese Rasse, Anführungszeichen, mitgesagt, Schranken hinweg, den Color Bar im Englischen kann man das etwas besser sagen, aber über diese Farbschranken hinweg heiraten, sich verlieben, zueinander finden und es ist eine gewisse Art des Prozesses der wechselseitigen Vermenschlichung, um das so zu sagen, dass das, was einem als Ressentiment, als Vorbehalt und als Abwehr beigebracht worden ist im südafrikanischen Alltagsleben. Und das betrifft alle Seiten. Es gibt irre, wirre und wahnsinnige Vorstellungen der einzelnen individuellen Gruppenmitglieder, schwarz, indisch, colored, weiß, über die jeweils anderen. Es gibt auch heute noch veritable Animositäten gegeneinander. Aber was diese Gruppe geschafft hat, ist eben ein Milieu zu formen, das quasi utopisch ist, das den Zustand eines befreiten Südafrikas nicht unbedingt im ökonomisch-politischen Sinne, aber in einem humanen Sinne versucht vorwegzunehmen, weil man enge Freundschaften pflegt zueinander. Und das ist, glaube ich, ein unschätzbarer Wert, den alle individuell für sich persönlich mit genommen haben. Und es drückt sich, und das, was man finden konnte, biografisch immer aus in einer andauernden, wechselseitigen Wertschätzung. Große Referenzen, die man immer zueinander hat. Und eben, weil man dann 40 oder 50 Jahre befreundet ist oder länger, intensive Freundschaften hat.
Wo du darüber sprichst, fällt mir ein, da ich Dennis Goldberg persönlich auch kennenlernen durfte, kurz nachdem er als erster der Rivonna Gefangenen in die Freiheit entlassen war. Diese Freundschaften, diese Verbundenheit hat 20 Jahre Gefängnis und Isolation überdauert. Oder noch länger, ich weiß gar nicht mehr, wie lange sie gesessen haben.
Ja, ein Ziel war, sich nicht brechen zu lassen. Und es war zum Teil, was Dennis, auch andere, ich habe vor allen Dingen weiße Gefangene und deren Biografien und Tagebücher und mir angeschaut. Ein Ziel war es, sich nicht brechen zu lassen, sich nicht unmenschlich werden zu lassen vom Apartheidsregime, sondern ein gewisses Maß an Humanität und damit auch Würde zu bewahren. Und das ist die Erfahrung, die einige machen, für schwarze Gefangene einfacher gewesen ist, weil dort quasi ethnische Zugehörigkeit im Gefängnis, also vollkommen klar war, dass wer als Schwarzer im Knast sitzt, so oder so, entweder bist du politischer Gefangener oder eben du bist ein Gefangener aufgrund der politischen Umstände, die dich depravieren, die dich berauben, die dich entmenschlichen. Deswegen so, was viel einfacher, eine Gefängnisgemeinschaft zu bilden. Auch wenn dann die politischen Gefangenen, also die schwarzen politischen Gefangenen auf Robben Island inhaftiert gewesen sind, während die weißen politischen Gefangenen in Pretoria im Gefängnis saßen. Also auch hier Rassentrennung im Knast. Aber die weißen Gefangenen eben isoliert waren von den weißen Gefangenen, die halt in dem Sinne normale Verbrecher gewesen sind, die mit den Politikos da auch nicht so richtig was anfangen konnten, außer wenn sie Anwälte gewesen sind. Das war interessant. Während du die Erfahrung hast, dass auf Robben Island du halt viele politische Aktivisten hast, die immer wieder neue Generationen von Aktivisten auf diese Insel kommen, die inhaftiert sind. Du hast eine Kontinuität da drin, während du eben bei weißen Gefangenen die Kontinuität nur bedingt hast. Nur so viel eher, dass dort eben Weiße aus dem Polizei, also nachdem sie von der Polizei festgenommen worden sind, von mir aus noch gefoltert wurden, aber aus dem irgendwie herausgekommen sind, aus dem Polizeisystem abgeschoben wurden, ins Exil gehen konnten. Vielleicht hatten sie zwei Pässe, eine doppelte Staatsbürgerschaft oder so. Das war für Spaß überhaupt nicht gegeben. Für Dennis ganz individuell war es eine sehr schwierige Situation, weil er der Einzige war, der zu lebenslanger Haft verurteilt gewesen ist. Abgesehen von Bram Fischer, dem burischen Anführer der Kommunistischen Partei, der an Krebs im Gefängnis verstorben ist. Und es war vollkommen klar, dass lebenslang in Südafrika lebenslang bedeutet. Somit gab es verschiedene Kräfte, die hinter den Kulissen auf eine gewisse Hafterleichterung und Freilassung gedrängt haben. Die politischen Umstände es dann Mitte der 80er Jahre eben auch zugelassen haben, dass Dennis entlassen wurde und dann nach London ins Exil ging, um dort eben nicht den militärischen Kampf, aber den Befreiungskampf des ANC weiterzuführen.
Dennis Goldberg gilt als der Ingenieur des bewaffneten Arms des ANC, des MK. Und das würde uns, glaube ich, jetzt eine weitere Stunde unterhalten lassen können. Zum Beispiel die Entscheidung zum bewaffneten Kampf durchzudeklinieren. Was vielleicht aber in Kürze noch zu leisten wäre, wir hatten das am 48er-Beispiel, dann der Selbstauflösung der Kommunistischen Partei, der Entscheidung, in den Untergrund zu gehen. Das sind alles ganz große Entscheidungen, historische Wegmarken, die im Geschichtsbuch irgendwie so als Automatismus aufflackern, aber die ja sehr konkrete Studien, sehr konkrete Vergewisserungen zu einer Einschätzung der jeweiligen politischen Situation erfordern, die kollektiv zu treffen ist, die also nicht in der willkürlichen Entscheidung einer einzelnen Person oder einer kleinen Gruppe irgendwie zu realisieren ist, sondern das sind ja unglaublich schwierige, kräftezehrende Momente, die dazu noch in tiefster Illegalität meistens entstehen. Kannst du so ein paar Beispiele dafür nennen, was dir begegnet ist an konfliktionären Situationen, in denen dann auf neuer Ebene nach einer oder im Prozess einer strategischen Entscheidung doch wieder dieses Gemeinsame in den Vordergrund tritt und damit ja auch die politische Handlungsfähigkeit, letztendlich auch die politische Wirkmacht, die der ENC entfalten konnte, begründet ist?
Zwei Konfliktpunkte, die mir eben einfallen, ist einmal die Frage des Afrikanismus, des afrikanischen Nationalismus, der rundherum abgelehnt wurde, der auch später im Exil noch zu Spaltungen geführt hat und zu Ausschlüssen aus dem ANC und der Befreiungsbewegung. Mhm. Und auch zu, dadurch, dass diejenigen, die diese Position vertreten haben, zum Teil abtrünnig geworden sind, afrikanische Nationalisten und auch Zuträger des Apartheidsregimes wurden, also verschiedene afrikanistische und von China unterstützte Guerillas haben im Buschkrieg im südlichen Afrika mit dem Apartheidsregime zusammen gegen die Befreiungsbewegung in Angola und Mosambik, die der ANC unterstützt hat, gekämpft. Das ist ein großer Konfliktpunkt, der eben zu Ausschlüssen und Bereinigungen führt. Der Einmarsch in Ungarn 1956 ist ein großer Konfliktpunkt in der Kommunistischen Partei, der in Südafrika dazu führt, dass Leute sich distanzieren und auch ihre kommunistische Parteivergangenheit, die ist zu dem Zeitpunkt schon verboten, ne, aber quasi ad acta legen, bevor sie trotzdem, weil sie gar keine andere, wirkliche andere Betätigungsmöglichkeit haben, sich wieder der Partei annähern. Ein anderer Punkt sind Strategie und Taktik im englischen Exil. Die Frage, ob sich die Anti-Apartheid-Bewegung, die wesentlich initiiert wurde von jüdischen Südafrikanern, die nach London vornehmlich geflohen sind, ob die sich zu nationalen Themen in England äußern sollte oder nicht. Und es gibt einen Zweig, der sehr linksradikal beeinflusst gewesen ist, der gesagt hat, ja natürlich, wir müssen die Frage des Kolonialismus in Irland und die Frage des Rassismus in England behandeln und die Beteiligung des englischen Imperialismus weltweit etc. pp. Und es gab die Position des ANC, die sie und der Kommunistischen Partei, die sich durchgesetzt haben, zu sagen, die Anti-Apartheid-Bewegung äußert sich nur zu Themen Südafrika betreffend. Damit hatten sie Erfolg. Sie haben in den 80ern es geschafft, die größte, sagen wir, zivilgesellschaftliche Bewegung im Vereinigten Königreich, wenn nicht in Gesamtwesteuropa, aufzubauen.
Mhm. Wo du den Punkt nennst, fällt mir ein, trotzdem oder wie auch immer, vielleicht hast du dazu auch Kenntnis, der Begründer der Cultural Studies, fällt dir der Name?
Stuart Hall.
Stuart Hall, war, soweit ich das in deinem Buch entnehme, dem ANC sehr verbunden und hat die Exilorganisation in London auch deutlich unterstützt.
Das hat er. Er war mit Harold und Emery Volpe, zwei südafrikanischen Kommunisten, die nach England ins Exil geflohen sind und dort es geschafft haben, akademische Karriere zu machen, sehr eng befreundet. Also beide Familien waren sehr eng befreundet miteinander und Hall war von Anfang an ein großer Sympathisant der Anti-Apartheid-Bewegung, ohne dass ich, muss ich sagen, meiner Kenntnis nach in den Quellen eine institutionelle organisatorische Beteiligung habe sehen können. Aber er stand dem Ganzen sehr nah.
Ja.
Und eben die freundschaftlichen Bande waren eben da, weil eben die jüdischen Südafrikaner auch diese Entfremdungserfahrung im Exil in England nochmal machten. Sie sind zwar weiß, sie haben einen interessanten kolonialen Akzent, aber eigentlich so richtig dazugehören tun sie auch nicht.
Ja.
Wobei sie haben ihre Freunde dort, sie haben ihre Bewegung dort, sie haben ihre Organisation dort, Kommunistische Partei und ANC. Und ist, glaube ich, 40.000 bis 70.000 jüdische Südafrikaner aus Südafrika nach London allein ausgewandert.
40.000 bis 70.000.
Ja, also schon viel. Du kannst als jüdischer Südafrikaner in London leben, ohne einen originären Engländer zu kennen. Vom Zahnarzt bis zum Psychotherapeuten bis Milchmann vielleicht nicht, aber das sind andere Tätigkeiten, die auch in Südafrika jemand anderes gemacht hat.
Ja. die Zeit rast durch. Wir müssen bereits uns verabschieden. Leider, ich habe es geahnt, wir könnten 3 Stunden senden.
Ich sollte aber auch das Buch lesen.
Genau, Hanno Plass, zwischen Antisemitismus und Apartheid, Jüdinnen und Juden in Südafrika 1948 bis 1990. Wir haben nur ganz kleine Einblicke letztendlich geben können, aber den Rahmen umrissen. Das Buch ist erschienen in diesem Jahr im Verbrecher Verlag in Berlin, kostet 24 Euro. Von dieser Stelle aus können wir nur dringend empfehlen, dieses Buch zu lesen und vielleicht auch in Lesegruppen zu diskutieren. Vielleicht gibt es auch, wenn Corona vorbei ist, mal eine öffentliche Lesung, Hanno.
Corona hat mir einige Striche durch verschiedene Rechnungen gemacht. Ich würde mich sehr freuen, Aspekte des Buches, die man vortragen kann, die wir auch nur angerissen haben, aber in der Öffentlichkeit weiter zu diskutieren, zu verfolgen.
Ja.
Das Interesse an dem Buch, so es besteht, freut und ehrt mich sehr. Und ich finde es immer noch ein Thema, das sehr viel Stoff für die Gegenwart
das
bietet.
Denke ich
die Frage
auch.
Von Zugehörigkeit, von politischer Organisation, von Partikularismus und Universalismus und der Möglichkeiten des Potenzials von Befreiung.
Ja. Dazu empfehlen wir auch von dieser Stelle die Biografie Stuart Halls, die in diesem Jahr im Argument Verlag erschienen ist. Und dann hätten wir auch den Aspekt mit nochmal insgesamt mehr drin. Vielen Dank, Hanno, dass du uns hier diese Stunde geschenkt hast.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.